Schlagt gerne mit mir Gottes Wort auf im Johannesevangelium. Wir wollen heute einen großen Textabschnitt betrachten. Danach werden wir voraussichtlich nochmal zurückschauen und mit etwas langsamerem Tempo durchziehen. Aber ich habe heute einen größeren Abschnitt gewählt aus dem Grund, weil es eine Sache gibt, die sich durch diesen größeren Abschnitt hindurchzieht. Eine Person. Und damit meine ich nicht Jesus, sondern jemand anderen. Es gibt eine weitere Person, die in diesem Text zentral ist. Und so lasst uns gemeinsam lesen Johannes Kapitel 1, die Verse 6 bis 37. Welche Person neben Jesus ist hier zentral? Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Recht oder das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte, leugnete nicht und bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sagt: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortet: Nein. Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr, sei doch jetzt so gut zu uns und öffne uns die Augen, auf dass dein Wort lebendig wie ein Schwert in unser Herz fährt, uns trifft, überführt, heilt und sendet zu deiner Ehre. Amen. Es geht hier im Text um Jesus und um Johannes den Täufer. Ihr habt es vielleicht gemerkt, der Text wechselt immer wieder. Jesus, Johannes, Jesus, Johannes und so weiter. Wenn es im Johannesevangelium aber eigentlich um diese eine Sache geht, damit wir an Christus glauben, das hörten wir ja in der ersten Predigt, das alles ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, dann ist die Frage, warum beschäftigt sich der Evangelist Johannes so sehr mit Johannes dem Täufer? Und die Antwort ist, weil das ganze Leben von diesem Menschen ein reines Zeugnis und Hinzeigen auf Jesus Christus ist. Und deswegen wollen wir heute sein Zeugnis betrachten und möge Gott es schenken, dass wir sowohl sein Zeugnis hören, als auch sein Zeugnis selbst nachahmen, dass wir mit unserem Leben so ein Zeugnis für Jesus werden. Wir wollen dieses Zeugnis von Johannes auf dreifache Weise betrachten. Erstens die Kraft seines Zeugnisses, zweitens der Inhalt seines Zeugnisses und drittens die Frucht seines Zeugnisses. Beginnen mit dem ersten Punkt. Erstens die Kraft seines Zeugnisses. Johannes der Täufer ist in den Evangelien nicht irgendwo einmal erwähnt. Alle Evangelisten berichten von Johannes dem Täufer. Alle nehmen sich Zeit für ihn, nehmen sich viele Zeilen, um über ihn zu schreiben. Matthäus Kapitel 3, Markus Kapitel 1, Lukas Kapitel 1, Johannes Kapitel 1 und auch Kapitel 3 sind die Hauptpassagen. Es ist naheliegend, wie schon erwähnt, dass Johannes sein Evangelium zu einer Zeit schrieb, als die anderen drei Evangelien mindestens teilweise schon im Umlauf waren bei der Gemeinde Jesu. Das erkennen wir daran, dass Johannes einiges an Informationen voraussetzt, beziehungsweise, dass einiges, was er sagt, erst dann so richtig klar wird vom Ablauf, von der Situation her, wenn wir die anderen Evangelien unterstützend dazu lesen. Und das zeigt uns etwas ganz Wunderbares. Wenn wir Johannes verstehen wollen, dann brauchen wir beides. Wir wollen sowohl fragen, welche Perspektive gibst du uns auf Jesus Johannes? Aber zweitens, welche Perspektive auf Christus ergibt sich aus der Harmonie aller vier Evangelien? Beides ist wichtig. Inwiefern ergänzen die anderen Evangelien das Bild, was wir hier von Johannes dem Täufer haben? Nur einige Punkte seien genannt. Markus 1, Vers 6. Dort heißt es, und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Er aß Heuschrecken. Meine Kinder haben gestern eine Eidechse getötet. Und danach, als sie schon tot war, haben sie die ganze Zeit noch gestreichelt. Aber wenn ich mir vorstellen würde, sie hätten reingebissen, boah, das wäre überhaupt nicht gegangen. Und da steht nicht, dass er die Heuschrecken grillte vorher oder anröstete. Der aß Heuschrecken. Ich meine, was für einen Eindruck hätte er auf dich und mich gemacht, wenn wir ihm mal über den Weg gelaufen wären. Mit so einem Outfit auch noch. Und wie er ihn einfach so eine Honigwabe rausholt und reinbeißt. Das war dieser Typ. Und wo predigte er? Das passt perfekt zu seinem Outfit. Er predigte in der Wüste. Matthäus 3, Vers 1. In der judäischen Wüste. Also nicht in einer Stadt. Schon gar nicht in Jerusalem. Aber seine Zuhörer waren nicht nur Fels und Stein. Seine Zuhörer waren nicht nur Steppentiere. Wer waren seine Zuhörer dort draußen in der Wüste? Matthäus 3, Vers 5. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan. Und auch in unserem Text heißt es, Vers 19, die Priester und Leviten kamen. Und in Vers 24, sie gehörten zu den Pharisäern. Also wer kommt da hinaus? Zu diesem Wüstenprediger. Jerusalem kommt raus. Das Volk vom Land kommt raus in die Wüste. Und das religiöse Establishment kommt raus. Die einflussreichsten Leiter dieser Zeit konnten diesen Mann nicht ignorieren. Die Leute sprachen über ihn. Und es heißt ja auch im Text, die Juden sandten Priester und Leviten. Das heißt, die haben sie mit Fragen durchlöchert. Ihr müsst diesen Typen sehen. Das ist ein Prophet. Nach 400 Jahren Schweigen haben wir wieder einen, der von Gott gesandt ist. Der Mann ist von Gott gesandt. Geht. Und sie gehen. Und sie machen nicht den Anschein, als würde sie wirklich interessieren, wer dieser Mann ist. Denn sie formulieren es ja im Text so, sag uns, wer du bist, damit wir denen Antwort geben können, die uns die ganze Zeit im Nacken sitzen damit. Sie sagen nicht, sag uns, wer du bist, wir wollen es wissen. Später wird Jesus selbst sie fragen, die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Und sie sagen letztendlich unter sich selbst, wenn wir sagen von Menschen, dann wird das Volk uns steinigen. Wenn wir sagen vom Himmel, dann wird er sagen, warum habt ihr nicht geglaubt? Sie interessieren sich nicht dafür, was die Wahrheit ist. Sie interessieren sich dafür, was das Volk interessiert. Insofern, sie kommen aus ihrer Metropole, von ihrem Tempelberg, vom Tempel, aus der Großstadt kommen sie in die Wüste zu diesem Zeugnis. Denn es ist ein kraftvolles Zeugnis. Johannes rennt niemandem hinterher. Alle kommen zu ihm. Johannes verteilt keine Flyer. Johannes hat keine Bühne. Johannes hat keine Band. Die Menschen kommen. Obwohl Jerusalem wohl mit die religiöseste, gläubigste Stadt in gewisser Weise war, die es so ziemlich gab. Alles voller Gott. Alle reden über Gott. Sie wollen ihn hören. Das Volk kam nicht zu den Pharisäern und zu den Priestern und fragte sie, bist du ein Prophet? Bist du Elia? Nee, über ihn fragen sie es. Später sagt Jesus zu den Pharisäern, Matthäus 22, Vers 29, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Da war alles, was man sich vorstellen konnte. Priester, Leviten, Tempel, Opfer, Gottesdienste, Veranstaltungen, Chöre. Und Jesus sagt, ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Das ist ein erschreckender Gedanke. Da kann so viel Gemache sein, auch in einer Gemeinde. Und die Kraft Gottes ist nicht da. Der Mann hatte Kamelhaar, Heuschrecken, und die Kraft Gottes. Und es reichte. Die Leute haben die Kamelhaare ignoriert. Denen war wurscht, was der Mann ist. Ihnen war genug, dass da etwas war, wonach ihre Seelen hungerten. Und diese Kraft hatte Johannes auch nicht zufällig in seinem Zeugnis. In Lukas 1,80 heißt es, Und er, Johannes, war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Gottes treten sollte. Das heißt, er lebte vorher in der Wüste. Er war abgeschottet. Er war mit Gott alleine. Kennen wir das? Kennen wir das, mit Gott einfach alleine zu sein? Und dort hörte er die Stimme Gottes, wie er später in Kapitel 1 sagt. Der, der zu mir gesagt hat. Der mich gesandt hat. Er hatte die Kraft Gottes. Gott rief ihn in die Wüste und dort bereitete er seinen Diener vor. Wie steht es um die Kraft unseres Zeugnisses? Und auch die Frage, was ist denn die Kraft der Kirche? Was ist die Kraft der Hoffnungskirche Kaiserslautern? Sind wir eher wie diese etablierten Religiösen in Jerusalem geworden? Egal ob als Gemeinde oder auch persönlich? Jesus sagte ja zu ihnen, ihr verzehntet die Minze. Das heißt, ihr gebt den Zehnten penibel bis ins Detail, aber ihr übergeht die wichtigsten Dinge, nämlich das Gericht und die Liebe Gottes. Sie hatten alles, nur das Zentrale fehlte und das ist die Kraft Gottes, die Kraft aus dem Himmel. Und wir sehen was in der westlichen Kirche? Und da brauchen wir nicht nur auf die etablierten Kirchen zu schauen, die sowieso schon lange keine Kraft mehr haben, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, zu versuchen, wie der Staat zu sein, wie die Mehrheit zu sein. Nein, wir wollen auf die Gemeinden schauen, die sich bibeltreu nennen. Wir haben ja heute viele tolle Sachen. Da tut sich ja auch was. Wir haben einen Instagram-Kanal als Hoffnungskirche. Wir haben einen YouTube-Kanal als Hoffnungskirche. Wir haben ein stattliches Gebäude als Hoffnungskirche. Wir haben eine, und das meine ich überhaupt nicht ironisch, wunderbare Lobpreisband. Wir haben so viel, man könnte noch so viel mehr nennen. Ich gucke gerade auf den Büchertisch. Wunderbar. Viele, die kommen und sagen, ey, ihr habt so einen tollen Büchershop. Wir haben uns gut eingedeckt. So vieles haben wir als Gemeinde und da tut sich ja auch was. Da passieren Dinge und die Frage ist trotzdem noch nicht geklärt, ist da die Kraft Gottes? Wenn wir fragen, wie wächst denn die verfolgte Kirche da draußen? Wie wachsen die? So lautet die Antwort, nicht durch Flyer, nicht durch einen tollen evangelistischen Abend mit allem drum und dran. Und doch wachsen sie. Inmitten von Leid, inmitten von Drohungen, inmitten von Gefahr. Da ist eine Kraft. Und die Wahrheit ist doch, wenn wir in die Heilige Schrift schauen, da sehen wir Gott als jemanden, der sich gerne, ganz bewusst, törichter Mittel bedient, damit seine Kraft sichtbar wird. Gideon, die 300, das meiste von der Armee wird weggeschickt. Gott sagt, mit denen werde ich das tun, damit danach klar ist, wer hier der Macher ist. Wir sehen, dass Gott durch die Torheit der Predigt rettet. Wir sehen Paulus, der sagt, so will ich mich vielmehr meiner Schwachheit rühmen. Der Mann war gebeutelt, der sah nicht super attraktiv aus. Er war vernarbt, bis nicht mehr geht, gesteinigt, ausgepeitscht und so weiter. Und trotzdem war da eine Kraft, die Gott auf gewaltige Art und Weise geschenkt hat. Und ihr Lieben, es ist einfach eine Art Gottes, sein Volk in die Wüste zu rufen, seine Menschen, seine Diener in die Wüste zu rufen, bevor er sie sendet. Kennst du die Wüste? Kennen wir die Wüste? Kenne ich die Wüste? Oder kenne ich sie noch? Gott ruft Israel in die Wüste. Und das Ergebnis dieser Wüstenwanderung war die gehorsamste Generation von allen im Volk Israel. Gott ruft Mose in die Wüste. Gott ruft Johannes in die Wüste. Gott ruft seinen Sohn Jesus in die Wüste. Bei Jesus hat es zum Glück nicht 40 Jahre gedauert, sondern nur 40 Tage. Er war nicht so hartnäckig wie Israel, nein, er war ohne Sünde. Aber trotzdem hat der Herr auch ihn in seiner menschlichen Natur zubereitet, weil es auch von Jesus heißt, in Lukas 4, er wurde vom Geist in die Wüste geführt und dann heißt es, und er kehrte zurück in der Kraft des Geistes. Wo kann für dich heute eine Wüste sein, sofern du die Kraft Gottes in deinem Leben willst? Ich meine, sprich dich das an, wenn du hier einen Menschen siehst, auf dessen Leben die Kraft Gottes ruht? Oder lässt uns das schon kalt? Und wo darf heute deine Wüste sein? In unserer Zeit, in der wir so dermaßen geschäftig sind, vielleicht die beschäftigste Generation aller Generationen zuvor. Da ist keine Ruhe mehr, da ist alles durchgetaktet und die kleinen Mini-Päuschen, die werden ausgefüllt mit Bildschirmen und Inputs jeder Art und Weise. Gott ruft uns in die Wüste, Geschwister. Gott ruft uns zum Fasten. Gott ruft uns zum Beten. Gott ruft uns in die Stille. Und du darfst dich persönlich fragen, hast du das in deinem Leben? Und wenn nicht, was ist dir so wichtig, dass du auf die Wüste und die Kraft Gottes verzichtest? Wie erklärt sich sein Einfluss? Nun, natürlich, die grundlegendste Erklärung ist, dass auf seinem Leben die Kraft Gottes ruhte, weil Gott das so geschenkt hat. Das ist die grundlegendste Erklärung. Aber sein Leben war auch ein Leben, sein Zeugnis, ein Zeugnis voller Kraft, weil der Inhalt seines Zeugnisses Gott gefiel, sodass er seinen Worten Kraft gab. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Inhalt seines Zeugnisses. Wir sehen, dass Johannes zwei Dinge tut, inhaltlich. Er zeigt nämlich nicht nur bei jeder Gelegenheit straight und einzig auf Jesus, sondern er zeigt auch auf sich, aber nicht positiv, sondern er möchte so gerne den Kontrast zwischen sich und Jesus hervorheben. Er zeigt auf Jesus in seiner Größe und auf sich selbst in seiner Winzigkeit, damit auch das dazu beiträgt, dass die Menschen mehr und klarer sehen, wer Jesus ist. Kapitel 1, Vers 15. Also wir sehen, Johannes nutzt jede Gelegenheit dazu. Johannes sagt, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir, denn er ist vor mir gewesen. Also er sagt, Jesus hat den Vorrang. Leute, ja, ich bin von Gott gesandt. Ja, meine Geburt, die wurde prophezeit. Ja, ich wurde von meiner Geburt an mit Heiligem Geist erfüllt. Er hat den Vorrang vor mir. Kontrast. Jesus ist der Erste. Jesus sitzt auf dem Thron. Dann die Verse 19 bis 27. Das ist der längste Abschnitt und da sagt Johannes ja auch explizit, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollen, wer bist du? Und dann heißt es, und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortet, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Sie fragen, wer bist du? Und das Erste, was er zu ihnen sagt, ist nicht, wer Jesus ist, sondern weil er auch als Leiter, als dieser Sprecher und Verkündiger so sehr gesehen wird, weil er so sehr im Mittelpunkt steht, ist es ihm zuallererst ein Anliegen zu sagen, wer er nicht ist. Das ist eine Message an uns Leiter. Gerade wenn wir mehr im Rampenlicht stehen als andere in der Gemeinde Jesu, ist es unser Auftrag, nicht nur zu sagen, wir predigen Christus, sondern auch, wir predigen nicht uns selbst. Wenn überhaupt, wie Paulus, wir verkündigen uns selbst als eure Knechte um Jesu Willen. Wir sind Knechte. Das Erste, was er sagt, ist, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, wer bist du? Elia, ich bin es nicht. Prophet, nein. Interessant, er war ein Prophet. Und er sagt trotzdem nein. Er lässt es lieber andere über sich sagen. Und sie fragen, wer bist du? Und mich bewegt seine Antwort, ihr Lieben. Seine Antwort ist nicht, ich bin Johannes, Spitzname der Täufer. Weil jeder Dritte hieß ja in der Generation Johannes. Und er sagt aber nicht seinen Namen. Er sagt nicht seinen Beruf, er sagt nicht den Namen seines Vaters, seiner Familie. Und das zeigt uns, was er über sich selbst denkt. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Er sagt, ich bin nur eine Stimme, die ihr hört. Mehr sollt ihr gar nicht sehen. Ihr sollt nur hören. Ich bin eine Stimme. Und diese Stimme ruft einfach, macht den Weg für ihn frei, der jetzt nach mir kommen wird. Macht seinen Weg frei. Das ist meine ganze Identität, das ist meine ganze Berufung. Das ist, was er als Inhalt hat. Und wir sehen auch, dass er das wirklich lebt. Der Abschnitt endet ja, Verse 35 bis 37, damit, dass er seine eigenen Anhänger auf Christus verweist und sie gehen lässt. Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger, und hinblickend auf Jesus spricht er, siehe das Lamm Gottes. Sagt er, während seine Jünger gerade bei ihm stehen, er sagt, seht das Lamm Gottes. Und wie heißt es dann? Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus. Ich stelle mir das so vor, wie lange hat Johannes in seine Jünger investiert? Wie viel hat er sie unterwiesen? Wie viel Herzblut hat er in sie gesteckt? Sie gehören nicht ihm. Sie gehören zu einem anderen. Und er sagt zu ihnen, siehe das Lamm Gottes. Und ich stelle mir das vor, wie er sieht, dass seine Jünger sich von ihm loslösen und sie gehen von ihm weg. Und er schaut ihnen hinterher, wie sie zu Jesus, dem Lamm Gottes, gehen. Er ist ein selbstloses, auf Jesus fixiertes Zeugnis. Und das alles zeigt uns zwei Dinge. Es zeigt uns etwas über Johannes und es zeigt uns etwas über Jesus. Es zeigt uns etwas über Johannes, nämlich das, dass seine Kraft als Zeugnis, als Wirkkraft in dieser Welt in dem Inhalt seiner Botschaft verwurzelt ist. Er zeigt nicht auf sich selbst. Er sagt nicht, guck mal, was ich geschafft habe. Ich bin der Vorläufer von Jesus. Er betont gar nicht, wer er ist. Er ist nur die Stimme, die auf Jesus hinweist. Die Frage ist, tun wir das auch so? Und auch das, was wir selbst irgendwie erreichen durften, sei es, dass wir Kinder aufziehen durften, die jetzt Jesus nachfolgen, oder dass wir in die Gemeinde investiert haben und sehen dürfen, der Herr hat die Gemeinde gesegnet. Legen wir das auf unsere Schultern oder können wir sagen, das Lamm Gottes hat es gemacht? Es zeigt uns aber auch etwas über Jesus. Nämlich, wenn wir hier nicht nur irgendeinen Menschen vor uns haben, sondern Johannes den Täufer und er so einen Kontrast zwischen sich und Jesus verkündet, dann lasst uns mal kurz diesen Kontrast anschauen. Wen haben wir da eigentlich vor uns? Johannes der Täufer sagt ja in Kapitel 1, Vers 27, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Riemen seiner Sandale zu lösen. Wen haben wir vor uns? Matthäus 11, Vers 11, da sagt Jesus über diesen Menschen Folgendes. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Sohn Gottes sagt über diesen Menschen, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren wurden, also unter allen Menschen, kurz gesagt, gibt es keinen, der größer ist als Johannes der Täufer. Er ist größer als Abraham, er ist größer als Mose, er ist größer als Josua, er ist größer als David. Er ist von Gott gesandt, er ist groß vor dem Herrn, er ist der größte Mensch, den es gab. Und er ist noch etwas, er ist nicht wert, den Riemen am Schuh von Jesus anzutasten. Das sagt Johannes nicht aus falscher Höflichkeit, so wie wenn wir ein Gastgebergeschenk bekommen und dann einfach sagen müssen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nee, er meint das hundertprozentig. Das ist die Wahrheit. Dieser größte Mensch ist nicht wert genug, die Schuhe von Jesus zu öffnen. Das heißt, an ihm und an seiner Größe als Mensch sehen wir einen kleinen Hauch von der Größe des Gottmenschen Jesus. Johannes war ein Mensch von Gott gesandt. Jesus war das Wort, von Ewigkeit her das Fleisch wurde. Jesus ist wertvoll. Jesus ist würdig. Und wir betonen heute ja so gerne in Predigten, du bist wertvoll. Ah, du bist Gott, für Gott so was Besonderes. Und das hat seine Richtigkeit, nur wenn es zur Einseitigkeit verkommt, dann wird es sehr ungesund. Denn das ist auch wahr. Du bist in Gottes Augen als eine geschaffene Seele wertvoll im Bilde Gottes. Und dein Wert ist nicht hoch genug, wenn es schon für Johannes nicht der Fall war, wie viel mehr für dich und mich, dass wir noch nicht mal uns ihm und noch nicht mal seinen Füßen nahen dürften, um diesen Dienst eines Sklaven an ihm zu tun und die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Warum nennt Jesus ihn den größten Menschen von einer Frau geboren? Und die Antwort ist, weil er Jesus am größten gemacht hat. Der größte Mensch ist der, der Jesus am größten macht, Geschwister. Und das entlarvt in meinem Leben, wie sehr ich noch mich selbst im Zentrum habe. Lohnt sich das? Lohnt sich das für mich, mich selbst im Zentrum zu haben? Auf der anderen Seite, lohnt es sich für mich, wenn ich wie Johannes wirklich einfach nur meine eigene Identität, meine eigene Lebensplanung völlig aufgebe und einfach nur für Jesus lebe, statt für mich selbst? Lohnt sich das? Lass uns die Frucht seines Zeugnisses betrachten. Dritter Punkt, die Frucht seines Zeugnisses. Wohin hat das alles bei Johannes im Leben geführt? Und da lesen wir den zweiten und auch letzten Abschnitt, wo Johannes, der Evangelist, etwas über Johannes den Täufer sagt, in Johannes Kapitel 3. Das dürft ihr gerne auch nochmal aufschlagen. Johannes 3, 26 bis 29. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, also die Jünger von Johannes, der jenseits des Jordans bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also Johannes hatte seinen großen Moment in der Geschichte. Boah, tausende Leute hängen an seinen Lippen, wollen mehr von ihm hören, halten ihn für einen Propheten. Das ist sein Moment in der Geschichte. Und dann klingt das alles aber wieder ab, wie alles in diesem Leben. Ne? Dann verliert er es, verliert er seine Anhänger, immer weniger Jünger, immer weniger Taufen. Auf der anderen Seite, alle reden jetzt über Jesus. Und die Leute kommen zu ihm und sagen, Mensch, tut mir leid, Johannes, so schade. Und das Bewegende ist, Johannes sagt nicht, ja Leute, alles hat seine Zeit. Und jetzt ist halt die Freude, die wir zu dieser Hochzeit und vor den vielen Menschen hatten, die ist halt jetzt vorbei. Eigentlich müsste man doch erwarten, dass er sagt, diese meine Freude klingt nun langsam ab. Oder diese meine Freude, die ist jetzt vorbei. Aber was sagt er? Diese meine Freude jetzt, wo Jesus von allen gehört wird. Jetzt, wo alle Jesus nachlaufen. Diese meine Freude, die ist jetzt voll. Auch das ist keine höfliche Umschreibung oder eine Floskel, sondern er ist jetzt so glücklich wie noch nie. Ihr Lieben, ist das nicht, was Gott uns verspricht? Höre auf, für dich zu leben, lebe für mich und ich kümmere mich darum, dass deine Freude voll werde. Das hat Jesus gesagt. Dafür ist er gekommen. Das Gift kommt nur überall da rein, wo ich leider immer noch dieses Denken habe und diesem Denken vertraue, dass ich für mich selbst leben soll, dass ich mein Leben in der Hand behalten soll, statt radikal ihm zu vertrauen und von ihm allen Lohn zu erwarten. Die Frucht seines Zeugnisses ist aber nicht nur, dass er selbst Freude hat. Und das bitte, hört das heute, lasst uns das hören. Der Herr ruft uns nicht nur zu völligem Fokus auf Jesus, das Lamm Gottes, sondern auch gleichzeitig zu Freude. Das ist aber nicht die einzige Frucht. Die zweite ist Ehre. Ehre. Jesus ehrt ihn. Ich habe es schon gelesen. Jesus sagt über ihn, wahrlich, ich sage euch. Johannes ist gar nicht dabei. Jesus redet in den wirklich höchsten Tönen von ihm. Es gibt keinen von einer Frau geborenen, der größer ist als er, sagt Jesus von ihm. Jesus ehrt uns, wenn wir ihn ehren. Johannes sagt, ich bin es nicht wert, ihm seine Schuhe anzutasten. Jesus sagt, du bist es mir wert, dass ich mein Blut für dich vergieße. Deine Schuld trage. Du nennst mich Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Aber ich bin auch das Lamm Gottes, das deine Sünde vollständig wegträgt, Johannes. Jesus ehrt diejenigen, die ihn ehren. Jesus ehrt dich. Und auch das sollst du hören. Dein Dienst, dein Zeugnis für ihn ist nicht vergeblich. Er ehrt. Matthew Henry sagte es einmal so, Größe ist nicht an Äußerlichkeiten und äußerem Glanz zu messen, sondern es sind die größten Menschen, die die größten Heiligen sind, die wie Johannes groß sind in den Augen des Herrn. Jesus ehrt ihn aber noch auf eine andere Weise. Denn Jesus hat Johannes überlebt. Johannes wurde enthauptet wegen seinem Dienst oder in seinem Dienst für Christus. Nachzulesen Matthäus 14, 12 und 13, wo es heißt, Matthäus 14, 12, und seine Jünger kamen herbei, nachdem Johannes enthauptet wurde. Sie hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Jesus hört, Johannes ist enthauptet. Und im Kontext Volksmengen. Viel zu tun. Jesus, nur 3 Jahre Dienstzeit. Was macht er? Er hört, Johannes ist enthauptet. Jesus sagt, ich will allein sein. Seine Reaktion darauf, dass Johannes gestorben ist, ist, ich möchte allein sein. Jesus wusste, dass Johannes in die Herrlichkeit eingegangen ist. Jesus wusste, dass er sich jetzt um Johannes keine Sorgen mehr machen muss. Trotzdem will er allein sein. Johannes ehrte Jesus, Jesus ehrt ihn. Ich weiß nicht genau, hat Jesus geweint? Hat Jesus einfach ihn durch stille Trauer geehrt? Hat er gebetet? Hat er für sein Leben gedankt? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, als er hört, dass dieser getötet ist, zieht er sich alleine zurück, ganz alleine in die Öde. Jesus ehrt seine Diener. Stellst du ihn ins Zentrum, dann ehrt er dich. Aber ihr Lieben, wir wollen auf keinen Fall heute hier aus dieser Predigt gehen und Johannes als Helden vor Augen haben, sondern Jesus. Und wir sehen nämlich auch, dass Johannes zutiefst Barmherzigkeit brauchte. Das sehen wir in Lukas 7, Vers 20. Dort heißt es, als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, also zu Jesus, Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Ihr Lieben, Johannes hörte die leibhaftige Stimme Gottes in der Wüste. Johannes wurde von Gott berufen und gesandt. Johannes sah das Lamm Gottes mit eigenen Augen und Johannes fragt einige Zeit später, bist du's? Er hat Zweifel. Er war nicht einfach nur die helle Flamme, die immer gebrannt hat, sondern gerade eben ist er eher so dieser glimmende Docht. Und Jesus sagt zu ihm nicht, sag mal, geht's noch? Was hast du hast so viel mehr erlebt als die meisten Menschen, Johannes, wie kannst du nur zweifeln? Nein, er redet so voller Barmherzigkeit und sagt, geht und sagt Johannes, was ihr hier gesehen habt. Und sagt ihm, glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Ja, ich bin's, Johannes, glaube. Das heißt, Jesus richtet seine Diener auch auf. Er ehrt sie, er gibt ihnen Freude, er richtet sie auf, er ist barmherzig mit uns. Er trägt unsere Sünden. So ruft uns das Leben von Johannes zu. Schau auf sein Leben zuallererst, indem du durch ihn durchsiehst, wie groß Jesus ist. Der größte Mensch, der je gelebt hat, nicht wert genug, um die Schuhe zu öffnen. Wie viel weniger wir. Aber sieh bitte auch sein Zeugnis und stell dir die Frage, will ich dieses Leben haben? Will ich eine Kraft Gottes erleben? Wollen wir als Gemeinde ein Ort sein, wo wir kein Programm benötigen, wo wir nicht auf ein attraktives Gottesdienstprogramm angewiesen sind, damit die Kraft Gottes Großes tut in und durch uns, dann kann das nur damit einhergehen, dass wir diesen geistlichen Appell in unser Herz schließen, inniglich beten, Gott wirklich suchen in der Wüste, nicht nur für unsere Gemeinde, auch für deine Familie. Gott ruft dich ja auch dann in die Wüste, wenn deine Familie am Boden liegt oder deine Ehe. Geh zuallererst in die Stille, in die Einöde, in die Einsamkeit mit deinem Gott. Gib dich selbst ihm und dann dürfen wir sehen, dass die Kraft Gottes, die er verheißen hat durch den Heiligen Geist, den wir haben, dass er diese Kraft schenken wird. Möge es so sein in unserem Leben. Amen. Wir wollen aufstehen und gemeinsam beten. Herr, bitte prüfe du selbst unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Bitte decke du in unserer Gemeinde und in unseren Herzen ganz persönlich auf, wo wir deine Kraft aus den Augen verloren oder verloren haben und angefangen haben, auf andere Dinge zu bauen. Bitte rufe du uns in die Wüste. Bitte rufe du uns in die Einsamkeit mit dir, wo du uns begegnest. So wie du es zu Israel gesagt hast, sie sollten in die Wüste, damit sie dort dir begegnen und dir dienen können. Möge es mit unserer Gemeinde und mit unserem Leben doch so sein. Das beten wir, Vater, nicht in unserem eigenen Namen, sondern im Namen des Lammes Gottes, das für uns gekreuzigt und auferstanden ist. Amen.